Herrschaften, diese Ausgabe der Big Show von Sportradar360.de wird euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Achtung, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de. Und da sind wir schon im zweiten Teil der Big Show 770 Sportradio 360. Geht los mit Christoph Leuchtenberg, wo wir vor allen Dingen auf die Dienstagsetappe der Tour de France zurückschauen mit Leuchte, danach Motorsport, Eddie Milke und Stefan der Voice Heinrich, gefolgt von nochmal der Voice mit Stefan Ehlen, wie gelernt, dann mit der Formel 1 und Johannes Knut, mit dem wollten wir letzte Woche schon sprechen. Diese Woche hat sich so ergeben, Johannes von der Süddeutschen Zeitung, zum Ende der nordischen Kombination bei Olympia und zum Wiedereintritt der russischen Sportler bei Olympia. Das alles im Teil 2. Es ist die Big Show 770 und es geht weiter mit Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst, der nicht mehr in irgendeinem lumpigen Zielgelände wartet oder auch in einem wunderschönen Zielzelt, sondern wieder zu Hause ist. Grüß dich, Leuchte.
Guten Morgen oder guten Abend vielmehr. Ich bin noch ein bisschen, ist gejetlaggt, der große Zeitunterschied zwischen Südfrankreich. Der bringt mich um. Ja,
im Zentralmassiv, da gehen die Uhren anders. Ich möchte anfangen mit der Etappe am Dienstag nach dem Ruhetag. Und ich fange gleich beim großen Meister an. Jens Vogt hat bei Eurosport, und ich höre Jens Vogt unheimlich gern zu, lieber Freund unserer Sendung, war hier auch schon zu Gast. Aber Jens Vogt hat gesagt, okay, Attacke zu spät am vorletzten Berg. Und dann attackiert Pogacar da, sammelt den Carapaz ein, als ob er nie was anderes gemacht hätte. Und dann dreht er sich aber um, weil er dann gesagt hat, Leuchte, wie er im Ziel war, ja, es war so laut, er hat den Funk nicht gehört. Und Jens Vogt hat aber gesagt, nee, da passiert heute noch was, der ist unsicher. Wem glaubst du da eher? Pogacar oder Vogt?
Also bei aller Wertschätzung für den Kollegen Vogt, manchmal... ist er da auch ein bisschen emotional in seinen Bewertungen. Und auch er hat gestern auch ein bisschen untergelitten, dass, wie ich auch immer gerne fordere, nach wie vor es keine Nummern am Helm oder noch irgendein Identifikationsmerkmal am Helm gibt. Das war da auch die Kollegen Prodom und Sexas mal durcheinander geschmissen. Das ist immer ein bisschen schwer zu bewerten. Da hatte Sexas gar nicht angetreten, was Vogt dachte. Aber zu Pogacar, also wenn man vielleicht irgendmal in dieser wunderbaren Suppe, die der zusammen kocht, ein kleines Haar sehen wollte, ist, dass er gestern mit etwas mehr Mühe als sonst gewonnen hat. Also er war schon am Anschlag und das hat man auch an seiner Reaktion gesehen im Ziel. Er wollte diesen Etappensieg unbedingt. Er hatte da vor 2 Jahren, genau an der Stelle, hatte er ja gegen Vingegaard im Sprint verloren. Gestern hat er es probiert und aber auch an ihm. Er hatte gestern nur in Anführungszeichen 32 Sekunden Vorsprung im Ziel einer Etappe, die nominell noch nicht mal eine Bergankunft war. Das ist halt immer schon mal wieder eine halbe Minute mehr, die anderen ohnehin nicht mehr herausfahren können. Aber er musste gestern bis weit in den roten Bereich gehen. Aber man sieht, er ist eben kein Chris Froome, der einmal attackiert, den Rest verwaltet, sondern immer wieder attackiert. Hätte er früher attackieren können? Ja, vielleicht muss er es, um dann eventuell dann doch mal zu riskieren, dass man doch in der sehr großen Hitze, die dort immer noch herrschte, vielleicht irgendwann mal dann doch wirklich in einen Bereich zu gehen, wo man dann eben menschlich reagiert. Weil Tadej Pogacar irgendwo ist ja auch tief in sich drin ein Mensch. Deshalb, es ist die Politik der kleinen Nadelstiche. Er hat gestern wieder gesagt, dass er der Stärkste ist. Er war nicht so hoch überlegen wie in manchen Etappen zuvor. Aber wenn das mal ein schwacher Tag von ihm ist, dann Halleluja.
Was mich dann natürlich komplett irritiert hat, als jemand, der selbst Rad fährt und dann halt auch immer mit dieser blöden Uhr die Durchschnittsgeschwindigkeit mitbekommt. Es gab, glaube ich, 5 Bergüberquerungen. 2 davon waren Berge der ersten Kategorie. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit war 41, irgendwas km/h. Leuchten, da stimmt was nicht. Oder stimmt alles?
Das stimmt schon. Also man sieht das ja auch generell, dass Ausreißern anders als früher, gar nicht erst dieser Riesenvorsprung gegeben wird. Das heißt, es wird jede Etappe wird eben auch von den Top-Favoriten halt auch sehr, sehr, ja, konsequent gefahren. Und das bei der Hitze und dennoch, also das ist, ich gucke gerade nochmal auf die Ausstiegs, wir haben jetzt wirklich 1,5 Wochen bei sehr, sehr schweren Bedingungen hinter uns. Und es ist alles sehr, sehr hart gefahren worden in den Sprints, wie auch in dieser Hitze im Feld. Und wir haben gerade mal 10 Ausstiege. Das ist unfassbar wenig für eine Tour de France. Also wir haben ja ein Feld, was wirklich aus absoluten Top-Radfahrern in absoluter Topform besteht. Und das erklärt auch diesen hohen Temposchnitt. Also es wird keine Etappe auch nur mal ansatzweise gebummelt, weil eben immer ein Team dabei ist, meistens UAE, das kein Interesse hat, da irgendwo ein langsames Tempo auftreten zu lassen. Und früher sagte man, wenn sich ein Temposchnitt einer gesamten Tour de France, der den 40 km/h annähert, könnte man das als positiven Dopingtest gelten lassen. Weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es wird brutal schnell gefahren, das stimmt ja.
So, dann habe ich ein bisschen reingehört bei Lance Armstrong. Du wahrscheinlich auch, oder hast zumindest das Zitat gelesen, vielleicht sogar verarbeitet, wo er gesagt hat, naja, Pogacar wird natürlich, wenn er zum 5. Mal die Tour gewinnt, und es kann immer was passieren, aber alle Zeichen deuten dorthin, weil wir kommen gleich zu Jonas Vingegaard und zu Red Bull Bora Hansgrohe und auch zu Paul Sexas. Es kann immer was passieren, aber wenn es gewinnt, hat Lance Armstrong gesagt, dann wird er natürlich nicht aufhören, weil er genau weiß, wo der echte Rekord an Tour de France Siegen liegt.
Naja, Lance Armstrong ist ja, also man versteht ihn ja, er provoziert gerne und er hat natürlich arg mit seinem Bedeutungsverlust zu kämpfen und es ist immer noch so ein bisschen sein Podcast, wenn er da mit George Hincapie und anderen Schwerstverbrechern der 90er und 2000er sitzt, hat das Ganze immer noch so ein bisschen irgendwie von ja, sagen wir mal, Alt-Nazi-Treffen in Argentinien. Also das ist so ein bisschen Opa erzählt aus dem Krieg. Also das kann man nicht immer für komplett bare Münze und komplett ernst nehmen. Und letzten Endes müssen wir sagen, das wird Lance Armstrong nicht gefallen. Aber ganz offiziell hat er die Tour de France genauso oft gewonnen wie ich, nämlich kein einziges Mal. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Der wahre Rekord, naja nun, ja, er hat sie 7-mal gewonnen, er hat sie danach 7-mal verloren. Also da kann jeder aus diesen Informationen machen, was er möchte. Er war zu dieser Zeit der beste Radprofi der Welt unter vergleichbaren Bedingungen, weil damals alle, ich sag mal, nahezu alle Knatter voll waren. Wenn sie alle nicht gedopt gewesen wären, dann wäre er auch der Beste gewesen. Und irgendwie jetzt darüber zu spekulieren, dass Tadej Pogacar zumindest zeitnah aufhört, das steht ja auch nicht zur Debatte. Also wir werden keinen Tadej Pogacar sehen, der noch mit 35, 36 fährt. Also wir müssen mal schauen. 28 werden wir noch sehen. Er will noch Olympiasieger werden. 29, ja, aber ne, also mit Anfang 30 wird er sich dann irgendwann höchst dekoriert den Ruhestand verabschieden und auch zweifelsohne als alleiniger Rekordhalter in Sachen Tour de France Gesamtsiege. Und ob dann Lance Armstrong findet, er hätte damit einen ebenbürtigen Nachfolger gefunden, ja gut, das kann er gerne in seinem Hobbykeller in Austin vor seinen 7 gelben Trikots so sehen. Ich glaube, ja, wenn ihn das glücklich macht in seiner Rolle, dann sei es ihm vergönnt.
Ja, so, Jonas Vingegaard hat auf dieser Dienstagsetappe sogar ein paar Sekunden Zeit verloren, nicht nur auf Pogacar, sondern auch auf Evenepoel und auf Lipowitz und auf Sexas. Und wenn du sagst, die Politik der Kleinen, waren es Nadelstiche oder war es sogar ein kleines bisschen mehr? Es ist ja keine Akupunktur, die Tadej Pogacar betreibt, sondern es sind eher Messerstiche, keine Nadelstiche. Hat deiner Wahrnehmung nach Vingegaard die Idee schon aufgegeben, die Tour zu gewinnen?
Ja, also ich glaube, das kann man sagen. Also es waren ja jetzt nicht nur Nagelstiche, sondern zwischendurch auch mal der Schlag mit der Bauarbeiterschippe auf den Hinterkopf, nämlich auf der Tourmalet-Etappe. Ich glaube, Jonas Vingegaard ist da Realist genug, also man weiß nicht, woran es liegt. Er ist da wirklich mit einer exzellenten Form hingekommen, dachte man, er war ja in diesem Jahr so stark wie nie, aber dann eventuell hat er dann doch mehr Körner beim Giro verloren, als er dachte. Perspektive, er ist vielleicht dann doch nur noch bei 98% dieser Form und das reicht dann eben nicht, um Pogacar gefährden zu können. Ich gehörte zu den vielen, vielen Menschen, die sagten, gut, diesmal kann er zumindest näher rankommen. Pogacar war auch für mich immer noch der absolute Top-Favorit, aber ich hatte nicht in keinem Fall damit gerechnet, dass dieses Rennen eigentlich, zumindest rein sportlich, am ersten Ruhetag eigentlich schon entschieden ist. Also dass es eine halbe Minute bis eine Minute zwischen Pogacar und Vingegaard gibt, ja, okay, aber dass er dann abgesehen von dem ersten Wochenende ja wirklich bislang nicht den Hauch einer Chance hat, das muss man, glaube ich, so hart sagen, ohne ja seine Leistung wie schmälern zu wollen. Das ist schon doch ein Stück weit überraschend. Und Jonas Vingegaard, also er fährt hier um Platz 2, Platz 3, Platz 4. Und dazu kommen wir auch gleich, wenn manche andere Teams eventuell mal dieses Rennen auf eine gewisse Art ernst nehmen würden, könnte man Jonas Vingegaard auf Platz 2 durchaus gefährden.
So, du sprichst das an. Also ich weiß ja nicht, was im belgischen TV los ist, aber sowohl in der ARD als auch bei Eurosport im deutschen Programm wird, also bei Eurosport gibt man sich noch mehr Mühe, einigermaßen neutral gegenüber Remco Evenepoel zu sein. In der ARD hat man das aufgegeben, ja. Da wird gehatet, sagen die jungen Leute, in Richtung Red Bull Bora Hansgrohe, weil man Lipowitz nicht fahren lässt. Und dann hängt sich Lipowitz an diese Gruppe an am Dienstag, hätte vielleicht davonfahren können. Evenepoel kommt nochmal ran und der Frechtags, der Belgische, gewinnt dann die Etappe. Das kann nicht gut für die Stimmung gewesen sein, Leuchte.
Nein, gar nicht. Also ich bin ja sicherlich nicht der allergrößte Freund des Teams Red Bull Bora Hansgrohe, obwohl Bora oder Hansgrohe viel mehr ausgezeichnete Duschköpfe herstellt. Da kann man sie nur loben. Ich muss sagen, es ist wirklich ein Mustervideo gewesen, diese Etappe über ein von vorne bis hinten dysfunktionales Team. Das muss man einfach so hart sagen. Es ist, also das tut einem, wenn man diesen Jungs, vor allen Dingen Florian Lipowitz, den ich sehr mag, Erfolg wünscht, tut es einem in der Seele weh, wie viele Sachen man falsch machen kann. Und diese gesamte Konstellation ist von vorne bis hinten zum Scheitern verurteilt. Und unter vielen, vielen Radsport-Experten, die ich kenne und mit denen ich auch gesprochen habe, sagt keiner, Mensch, das war aber eine prima Idee, mit zwei Kapitänen dahin zu fahren. Letzten Endes hat man zwei Kapitäne, die komplett jeder ein Steuer in der Hand haben und das komplett drehen, wie sie wollen, und im Bild zu bleiben, dazu keinen einzigen Matrosen dabei haben. Und da muss man nicht der große Nautikexperte sein, dass diese Reise dann wahrscheinlich schief gehen kann, zumindest. Wenn sie ihr großes Ziel, nämlich Podium, erreichen, dann erreichen sie es, obwohl die Taktik so ist, wie sie ist, und nicht, weil sie so ist.
Ja, es ist ganz, ganz komisch dann auch, weil du sagst, kein Matrose dabei. Dann muss sich Lipowitz zurückfallen lassen, im letzten Jahr Dritter der Tour, um Evenepoel eine Flasche mitzunehmen. Und
Ja,
das muss doch am Ego von dem Jungen wahnsinnig kratzen, oder nicht?
ich glaube, so ist er gar nicht gestrickt. Also er sieht das für völlig selbstverständlich an. Ich habe nach der Etappe, wo das Flaschengate, was dann wieder natürlich, wurde 4 Minuten lang gezeigt, wie Florian Lipowitz diese Flasche nach vorne bringt. Das wäre in jeder anderen Situation eine Nichtigkeit gewesen. Bora oder Red Bull hat durch sein Verhalten während dieser Tour dafür gesorgt, dass sowas dann ein halbes Melodram ist. Das war noch nicht mal das Dramatische der gesamten Geschichte. Es ist dramatisch, dass man wirklich zum wiederholten Male keinen einzigen vernünftigen und brauchbaren Berghelfer dabei hat. Wenn man sieht, wie andere Teams ausgerichtet sind, UAE, Wismar, wie da das komplette Team in einer klaren Hierarchie auf den einen Kapitän zuarbeitet, eine Aufgabenverteilung ist. Und bei Red Bull Bora Hansgrohe war jetzt zum dritten Mal in wenigen Etappen, das war zum dritten Mal, glaube ich, in den ersten 9 Etappen, jetzt mal zur 10., also in 10 Etappen, dass sämtliche Helfer komplett verschwunden waren. Wir nehmen nur mal die Etappe, die am Sonntag nach Ussel führte, die eigentlich keine schwere Etappe war. Und da war Pogacar vorne mit 5 Helfern. Also letzten Endes 6 von 8 Leuten waren in der vordersten Gruppe von UAE. Jonas Vingegaard hatte noch 3 Helfer dabei. Und die beiden Bora-Kapitäne fuhren vorne alleine, waren wieder isoliert. Der zweite, der dritt- und viertbeste Bora-Fahrer, das waren Tratnik und Hindley, die hatten knapp 18 Minuten Rückstand. Hindley ist ein tadelloser Bergfahrer, er war Giro Dritter. Aber wenn das mein wichtigster Helfer ist, dann darf er nicht den Giro auf komplett Anschlag fahren, denn dann hat er hier nichts mehr zuzusetzen. Und es ist einerseits ist diese Mannschaft, glaube ich, komplett falsch zusammengestellt für diese Tour de France. Das heißt, man hat Fahrer, die Lipowitz und Evenepoel selber aussuchen durften. Dann haben sie natürlich Buddies mitgenommen. Nichts gegen Nico Denz, ein Top-Fahrer. Aber der hilft dir gerade mit dem Giro in den Knochen ja auch nur begrenzt im Hochgebirge. Und dann, ja, hast du eben halt auch zum wiederholten Male nicht geschafft, im Winter diese unfassbar starken Rollenfahrer zu verpflichten, die Wismar hat mit Sepp Kass, mit einem Wout van Aert. Gut, der ist ein Einhorn, der ist auch nicht dabei, aber solche Fahrer kriegt man normalerweise auch noch nicht auf dem freien Markt. Aber Leute von der Stärke von Sepp Kass, von Mathieu Jürgensen oder bei UAE eben mit einem Adam Yates, der auf allerhöchstem Niveau sich zerreißt für seinen Kapitän, die fehlen. Und stattdessen hat man da einen Primoz Roglic, der mal ganz populistisch gesagt hat, wahrscheinlich morgens eine Frühstücksrunde in seinem Geldspeicher krault, aber dieses Jahr irgendwie noch nicht ansatzweise in Erscheinung getreten ist, der auch den Giro nicht gefahren ist, von dem man sagt, der ist für die Helferrolle nicht geeignet. Das heißt, ich habe da quasi, weiß nicht genau, was er verdient, es müssten um die 4 Millionen sein, 4 Millionen Euro totes Kapital für irgendeinen, der eventuell dann jetzt beim Vuelta unter die Top 5 fährt, weil er eben keinen Helfer spielen kann. Und dann hat man eben, um das abzuschließen, noch die beiden Kapitäne, die dann teilweise vogelwild gegeneinander fahren. Auf dieser Etappe nach Le Lioran war Evenepoel auf der vorletzten Abfahrt der Stärkste und zog von Lipowitz weg. Dann war Lipowitz am nächsten Anstieg der Stärkste, sagt selber, ich musste auf Evenepoel warten. Wenn Evenepoel dann aber im Zielsprint wieder Lipowitz um 2 Sekunden distanziert. Bei einer Etappe, wenn man die schlau fährt, kann man Del Toro weit distanzieren. Und man hat auch gesehen, dass Vingegaard nicht allzu stark ist. Dann hätte man Boden in Richtung Platz 2 gut machen können. Hat man alles nicht. Und um das jetzt dann zuzuspitzen, wir haben jetzt nicht mehr viele schwere Etappen vor dem ersten Zeitfahren. Das ist nach dem Ruhetag. Das heißt, wir haben den Markstein jetzt am Wochenende in den Vogesen. Mag sein, dass eventuell Lipowitz da diesen Rückstand von einer runden halben Minute auf Evenepoel zufährt. Viel mehr kann er da eigentlich nicht rausholen. Das heißt, man geht dann quasi pari ins Zeitfahren. Da wird dann wieder Evenepoel eine halbe Minute, eine dreiviertel Minute, eine Minute rausholen auf Lipowitz. Das heißt, man geht mit diesem Unterschied dann eben in die Alpen. Und dann wird Lipowitz bei einer Minute Rückstand auf Evenepoel keinen Freifahrtschein bekommen. Das heißt, man bremst sich konsequent gegeneinander aus. Und das ist vollkommen wild. Und wenn das dann so durchläuft und man deswegen letzten Endes das Podium verspielt, langer Monolog, kurze Conclusio, dann war dieser ganze Getöse um diesen Transfer, ja, die kritischen Stimmen waren dann vollkommen berechtigt.
Ein Wort vielleicht von dir noch. Isaac Del Toro habe ich ein bisschen überschätzt. Ich dachte wirklich, dass der nicht ganz Pogacar, aber fast Pogacar, da fehlt noch viel, ist er noch ein junger Kerl. Vielleicht zu dem nächste Woche was, aber wie gefällt dir Paul Sexas bis jetzt? Der wollte natürlich an diesem 14. Juli gewinnen, aber natürlich überhaupt keine Chance gegen den großen Meister.
Paul Sexas hat gegenüber Isaac Del Toro einen entscheidenden Vorteil. Er ist hier wirklich nur zum Lernen. Während Del Toro natürlich noch die Helferaufgaben für Pogacar erledigen muss und sich letzten Endes dann eben in Momenten schinden muss, wo Sexas dann Körner sparen kann, kann Sexas hier wirklich das machen, was er möchte. Er muss nicht unbedingt angreifen, er kann mitfahren und für einen 19-Jährigen fährt er eine außerordentlich gute Tour. Er ist ein guter Zeitfahrer, er wird in den Alpen noch genug Körner haben. Da ist eine Top-5-Platzierung absolut noch denkbar und das wäre ein unfassbar gutes Ergebnis für den Jungen. Also das macht er wirklich gut, er macht keine verrückten Sachen. Diese gesamte Euphorie ist jetzt auch so ein bisschen, ja, nicht abgeklungen, aber sie hält sich in Grenzen. Er kommt damit gut klar, dass das Team ist eingespielt, das Team ist seriös. Er wird da beschützt. Das Team hat mit Olaf Koy schon einen Etappensieg gefeiert im Sprint. Das heißt, nicht der ganze Druck liegt da nicht auf ihm. Also man macht das sehr, sehr gut. Und auch Del Toro, der fährt eine tadellose Tour. Und dass man eben dann halt, wenn man halt diese doppelte Aufgabe hat, einerseits weit vorne dabei zu bleiben, andererseits den Kapitän zu unterstützen, dass man da manchmal in dem Alter einen etwas schwächeren Tag hatte, wie es jetzt eben gestern in Le Liron der Fall gewesen ist. Das ist natürlich, aber auch daraus wird er lernen. Das wird jetzt kein Tour-Desaster für ihn werden.
Und dann lass uns den Kreis schließen mit, ich weiß nicht, wer es bei Eurosport gesagt hat, vielleicht war es wieder Jens Vogt, der gemeint hat, naja, wenn Pogacar diese Tour einigermaßen easy hinten raus gewinnt, ohne dass er wirklich dann nochmal so wie am Dienstag im dunkelroten Bereich ist, dann glaubt Jens Vogt, dass eine Möglichkeit bestünde, ich glaube Jens Vogt war es, dass er die Vuelta fährt, die er noch nicht gewonnen hat. Wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, Leuchte?
Man steckt nicht drin. Und Tadej Pogacar hat seinen eigenen Kopf und es kommt viel drauf an. Die zentrale Frage ist, nicht kann er sie gewinnen, er kann sie gewinnen. Also egal wie er da antritt, er kann sie gewinnen, wahrscheinlich wird er sie gewinnen. Die Frage ist, empfindet er da wirklich Spaß dran? Er ist nicht der absolut große Fan von diesen Hitzerennen. Das hat er jetzt auch hier mehrmals durchklingen lassen. Das heißt, er müsste nach einer kurzen Unterbrechung, müsste er dann wieder die nächste dreiwöchige Rundfahrt in eventuell sogar noch größerer Hitze fahren. Und das ist zäh. Ich weiß nicht, ob er da nicht eher Bock hat, wirklich diese Eintagesklassiker, die er liebt. Da ist die EM, da ist die WM, die auf ihn zugeschnitten ist. Da ist Lombardia, was sein Lieblingsrennen ist. Er wird die Vuelta irgendwann fahren. Es würde dafür sprechen, dass sie jetzt quasi in seiner Wahlheimat Monaco beginnt. Ja, das heißt, er muss einfach nur mal mit dem Aufzug runter und könnte mitfahren. Ich glaube es nicht. Und Tadej Pogacar hat auch oft genug durchblicken lassen, dass ihm diese gesamten Rechnereien, die wir Journalisten anstellen, dass er hier noch den fehlenden Titel holen könnte und hier den 6. Toursieg, doch den 7. Toursieg, hier zum letzten Endes 9. Mal Lombardia gewinnen könnte irgendwann. So denkt er nicht. Er denkt einfach nur, hab ich Spaß an diesem Rennen, bringt mir das selber was, macht es mir Freude. Und ich glaube, so wird er, so fährt er bislang gut und so wird er weiter entscheiden. Und wenn er wieder erwacht und sagt, geil, ich habe noch absoluten Bock nach dieser Tour de France nochmal 3 Wochen durch die von der Hitze verdörrten Landschaften Zentralspaniens zu fahren, dann wird er es tun. Aber ich sehe es, ehrlich gesagt, stand jetzt nicht.
Gut. Wir haben vieles gelernt von Christoph Leuchtenberg, aber ich finde, das größte Learning ist, dass Primoz Roglic deutlich billiger zu haben ist als Jürgen Klopp. Und das sollte uns allen zu denken geben. Vor allen Dingen in dem Deutschen Fußballbund.
Beide haben Red Bull auf dem Helm stehen. Von daher vielleicht. Also ich habe beim DFB schon deutlich ungeeignet Assistenztrainer gesehen, als es Primoz Roglic wäre. Von daher, vielleicht hat man da noch Verwendung.
Ausgezeichnet. Kurze Pause. Danke, Leuchte.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kemper und ihr hört gerade Sportradio 360.
Es ist die Big Show 770 und weiter geht es mit dem Motorsport, weiter geht es mit Stefan De Voice Heinrich in Tübingen. Hallo De Voice.
Ich grüße euch.
Und weiter geht's in Bremen. Wir haben Bremen heute später nochmal mit Alexander Schlager. Jetzt sprechen wir natürlich über den Motorsport mit Eddie Mielke. Grüß dich, Eddie.
Schönen guten Tag aus Bremen.
Ja, wir hatten, Eddie, letzte Woche im Formel-1-Teil darüber gesprochen, Silverstone, über 500.000 Zuschauer, dass es so viele nicht werden würden am Sachsenring, war klar. Und dennoch, es gab, glaube ich, einen neuen Zuschauerrekord. Und diese Zuschauer, die da waren, die haben Marc Marquez auf seiner Heimstrecke gesehen. At his best, möchte ich sagen.
Ja, King of the Ring. 261.000 Zuschauer waren da, neuer Rekord. Ich behaupte mal, viel mehr passt auch gar nicht hin an den Sachsenring. Ist ja die kürzeste Strecke im Kalender. Ja, und es war ein Marc Marquez Festival. Er hat zum 10. Mal in der MotoGP auf dem Sachsenring gewonnen, zum 13. Mal klassenübergreifend. Ja, und da fragen sich dann immer ganz viele, weil er hat ja wirklich jede Trainingssitzung auch dominiert. Also Qualifying, Sprintrennen gewonnen, Hauptrennen gewonnen. Obwohl er immer wieder betont, dass er noch nicht mal 100% körperlicher Fitness ist. Woran liegt das eigentlich? Naja, Sachsenring ist eine von 6 gegen den Uhrzeigersinn gefahrenen Strecken im Kalender. Das heißt, es geht sehr oft links rum, konkret am Sachsenring 10 Linkskurven, nur 3 Rechtskurven. Ja, und das hat er seit frühester Jugend verinnerlicht. Wenn es links rum geht, ist Marc Márquez immer gut, weil er groß geworden ist beim Dirt-Track-Fahren auf Schotterpisten. Und da geht es ja bekanntlich auch nur links rum. Und von daher erklärt das so ein bisschen seine Stärke. Er ist unumstritten der Sachsen-King, the King of the Ring, wie immer man das nennen möchte. Ich sage, er ist der Hausmeister vom Sachsenring und hat sämtliche Generalschlüssel und weiß genau, wo es da lang geht.
So, und aber Ai Ogura ist auch lästig, The Voice. Und in der Weltmeisterschaft haben wir ja ein fantastisches Rennen jetzt. Fabio Di Gian, Di Gian hat 184, Marco Bezzecchi 186, Marc Márquez 190, Ai Ogura 194 und Jorge Martin 208. Das ist ja fantastisch, oder The Voice, dass wir jetzt 5 Fahrer haben und da kommen vielleicht kommt Pedro Acosta auch nochmal ein bisschen ran. Also die MotoGP macht richtig Spaß.
Das ist richtig, ist überhaupt gar keine Frage. Wir müssen auch sagen, dass das natürlich auch ein bisschen geschuldet ist den jeweiligen Verletzungen. Wir sind ja oft genug hier bei dir bei Sportradio drauf eingegangen. Die Königsklasse auf 2 Rädern, das ist natürlich immer ein Balanceakt und da sind das alles Grenzgänger. Und wir haben es diesmal an Marco Bezzecchi gesehen, wie schnell es passieren kann, dass was schief geht. Und am Anfang der Saison, da war der Marc Márquez eben noch nicht richtig fit, da hatte er noch ordentlich Probleme. Aber in der Tat, jetzt kurz vor der Sommerpause sieht es nach einer fantastischen zweiten Saisonhälfte aus. Aber wo immer natürlich wir auch Gewinner haben, haben wir natürlich auch Verlierer. Und was mich jetzt wirklich an diesem Wochenende neben dem super tollen Sport und der eindrucksvollen Leistung beschäftigt hat und wo ich mir gedacht habe, ist extrem schade. Wir haben einen Fahrer wie Maverick Vinales, Top Gun, der an seinen speziellen Tagen, Eddie, alle inklusive einen guten Marc Márquez, einen gesunden Marc Márquez in Grund und Boden fahren kann. Er kriegt's aber einfach nicht regelmäßig hin. Und wo immer er war, ob Suzuki, ob Yamaha, für beide hat er gewonnen, gab es hinterher Trauerspiel, es gab Ärger. Yamaha hat ihn kurzfristig mitten der Saison gefeuert. Jetzt haben wir bei KTM diese Situation, dass Maverick nach vorne geht und KTM beschuldigt, seine Grand Prix-Karriere zu beenden, zeigt mit dem Finger auf Pit Beirer, auf die Österreicher, wenn man bedenkt, dass die jetzt über ein Jahr warten, dass er wieder fit wird und sich immer vor ihn gestellt haben, einfach unmöglich ist. Es ist ein Verhalten, das zeigt, dass er tatsächlich ein größeres Problem hat. Wir hatten ja so eine ähnliche Situation in der Formel 1 mit Fernando Alonso. Der ist aber immerhin zweimal Weltmeister geworden. Aber der hat ja auch gern verbrannte Erde hinterlassen. Also bei Maverick müssen wir wirklich sagen, der mental scheint der tatsächlich Probleme zu haben, Eddie. Und das ist ein Jammer, weil er so ein großes Talent ist.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe es auch als Frechheit bezeichnet und habe auch teilweise von Arbeitsverweigerung gesprochen im Kommentar. Als dann der über 40-jährige Ersatzmann von Johann Zarco, Cal Quatschlo, tatsächlich auch noch an Maverick Vinales im Rennen vorbeigegangen ist, was er dann aufgegeben hat, auch noch 4 Runden vor Schluss. Ja, er ist nicht fit, das ist der eine Punkt. Aber mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu behaupten, KTM wäre dann schuld dran, wenn er nicht mehr in der MotoGP ist, das geht so nicht, das ist eine Unverschämtheit. Hat aber bei Maverick Vinales, du hast es angesprochen, eine ziemlich lange Tradition. Also ich erinnere mich sehr gut ans Jahr 2012. Da habe ich in Malaysia in der Box daneben gestanden. Da hat er nach dem ersten freien Training seine Sachen gepackt und ist, obwohl er rechnerisch noch Chancen auf den Moto3-WM-Titel gegen Sandro Cortese, den Deutschen, der dann den Titel geholt hat. Also der hätte rechnerisch noch Weltmeister werden können und ist aber, weil er mit irgendwas in seinem Team nicht zufrieden war, einfach nach Hause geflogen. Am Red Bull Ring hat er auf der Auslaufrunde mutwillig versucht, einen Yamaha-Werksmotor hochzujagen. Das ist aber von den Onboard-Kameras entdeckt worden. Und. Und auch erinnere ich an die angebliche Traumehe zwischen ihm und seinem vor Saisonbeginn ja groß gefeierten neuen Betreuer, den fünffachen Weltmeister Jorge Lorenzo. Das war dann auf einmal nach 2 Monaten keine Traumehe mehr. Da redet keiner mehr drüber. Und von beiden hört man auch nichts dazu. Die haben sich also auch sehr, sehr schnell entzweit. Du hast es richtig auf den Punkt gebracht. Maverick Vinales hat nicht nur körperliche Probleme mit seiner Schulter, übrigens zugezogen vor ziemlich genau einem Jahr am Sachsenring, der hat vor allen Dingen auch ein mentales Problem. Und wenn er das nicht gelöst kriegt, hat er keine Zukunft in der MotoGP.
Und trotzdem, The Voice, wenn Eddie sagt 2012, das ist jetzt 14 Jahre her. Irgendwann, ich meine, nichts dauert ewig, außer mit Fernando Alonso in der Formel 1 und vielleicht Valentino Rossi, zu dem wir auch gleich noch kommen werden, in der MotoGP. Aber es geht alles irgendwann mal zu Ende. Und ich finde, wenn du in diesen höchsten Klassen 15, 16 Jahre dabei warst und die Moto3 zählt ja auch zu den höchsten Klassen, das darf man dann auch mal akzeptieren, dass eine Karriere zu Ende geht, oder?
Ja, bloß in diesem Fall muss man sagen, es ist wirklich ein Jammer, denn ein paar Rekorde hat er schon eingestellt, aber es ist in diesem Fall ein eindeutiges Fazit. Günther Steiner hat sich sehr clever als Tech3-Teamchef jetzt rausgehalten, hat gesagt, ich kenne die Verträge nicht, ich will da auch nicht dazwischen funken, aber ich glaube, der wird einen Stoßseufzer machen, wenn er tatsächlich den Vinales dann auch los wird, nicht weil der nicht MotoGP fahren kann und so ein Motorrad nicht im Grenzbereich bewegen könnte. Nein, es geht tatsächlich mehr um die Einstellung, die grundsätzliche Einstellung. Er hat ja sogar sehr offensiv gegenüber Journalisten jetzt am Sachsenring gesagt, es gibt Leute, die behaupten, ich hätte mentale Probleme. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Die anderen sind immer schuld. Und das ist, wie gesagt, neben den sehr positiven Geschichten und dem Besucherrekord, der uns ja auch wirklich gut tut und der dem ADAC und dem lokalen Organisator wirklich den Rücken stärkt. Die Politik ist jetzt hinter dem Sachsenring. Auch das war nicht immer so, Eddie. Jetzt ist die Politik da und sagt, okay, wir werden das weiter unterstützen. Wir werden da auch investieren, um den Sachsenring noch attraktiver für die Zuschauer zu machen. Also das ist sehr schön in diesen doch nach wie vor wirtschaftlich angespannten Zeiten, dass tatsächlich der Motorsport so viel Zuschauer findet. Wir haben es am Norrisring gesehen, Zuschauerrekord. Wir haben es in Silverstone gesehen mit 564.000 Fans bei der Formel 1. Also dieser Sommer ist für den Motorsport richtig gut. Trotzdem ein Grund, eben das ein oder andere Mal hier gerade bei dir bei Sportradio auch mal den Finger in die Wunde zu legen.
Gut, machen wir natürlich gerne. Vor allen Dingen ihr beide, wo ihr viel, viel tiefer im Thema drinnen seid.
Was auch vielleicht noch ganz gut ist, das sollten wir auch sagen, Eddie, wir haben ja lang genug auch hier oft drüber gesprochen, warum gibt's keine Fahrer in den drei Klassen aus Deutschland. Es tut sich aber tatsächlich einiges und ich glaube, die Fans waren tatsächlich auch begeistert über Finn Kratochwil, den wir ja schon mal hier erwähnt haben, der im heiß umkämpften Red Bull Rookies Cup die Aufsteigerklasse Nummer 1 in Richtung Moto 3 hervorragend fährt. Der Thüringer mit 15 Jahren Platz 3 und 4, das war schon wirklich toll auf dem Sachsenring, denn Klaas auch für Einheimische, für deutsche Motorradtalente ist dann da ein besonderer Erwartungsdruck. Und auch in der Moto 4, vor dieser MotoGP-Kulisse, Robin Siegert mit 2 Siegen, Talent 15 Jahre aus Lengfeld im Erzgebirge. Also das sind die Siege 7 und 8 schon in diesem Jahr. Es tut sich da was und das ist eigentlich sehr erfreulich.
Ja, das ist super erfreulich. Vor allen Dingen freut mich, dass im Falle von Robin Siegert, der fährt für meinen alten Freund Jochen Kiefer, das Kiefer Racing Team, ja schon damals mit dem Moto 2 WM-Titel von Stefan Bradl, sehr um den deutschen Nachwuchs bemüht. Jochen Kiefer führt das Erbe seines ja leider verstorbenen Bruders fort. Und es ist nicht nur Robin Siegert, sondern es fahren in dem Moto 4 Northern Talent Cup insgesamt 8 deutsche Fahrer und Fahrerinnen. Denn in den ersten 3 haben wir jetzt in der Gesamtwertung Robin Siegert klar vorne. Der kann beim nächsten Rennen schon die Meisterschaft holen. Vor Anina Urlas, das Mädel macht das auch richtig, richtig gut. Und Tia Svenzel, Smilla Göttlich wollen wir auch nicht vergessen. Die ist auch noch immer wieder mit starken Rennen mit dabei. Also, und das Schöne am Sachsenring ist ja auch die 261.000 Zuschauer. Das ist eine neue Rekordkulisse, aber was am Sachsenring durch die Tradition auch immer noch wieder bemerkenswert ist, und zwar immer, die gucken sich wirklich alle Rennen, alle Trainingssitzungen an, auch vom Moto 4 Northern Talent Cup und auch, wie im Falle Finn Kratochwil mit Platz 3 und Platz 4 beim Red Bull Rookies Cup. Das ist das Besondere am Sachsenring.
Schön. Ja, Valentino Rossi möchte gerne die 24 Stunden am Nürburgring auch mitfahren und muss eine Lizenz machen. Eddie hat mir da was geschickt. The Voice, wann hat er die Möglichkeiten? Ist das jedes Monat gibt es eine Chance oder wie kann der große VR46 hier rankommen an diese Lizenz?
Ja, du brauchst ein Nordschleifen-Permit, eine sehr gute Einrichtung. Wir haben jetzt gerade bei 24 Stunden von Spa gesehen, dem größten GT3-Rennen der Welt, dass das auch Not tun würde. In Spa haben wir auch ein paar Bronzefahrer, Amateure gesehen, die da teilweise haarsträubende Aktionen gemacht haben, die ja auch zu Unfällen geführt haben. Also die Nordschleife hat es in sich und dann extra mitmachen zu müssen, hat sich absolut bewährt, war eine kluge, eine richtige Entscheidung. Das muss auch ein Max Verstappen machen, hat es machen müssen. Das muss jetzt auch ein Valentino Rossi machen, obwohl er BMW-Werksfahrer ist und das ja auch schon auf vier Rädern schon eine Menge Erfolge erzielt hat. Und das kann er nur machen, tatsächlich an einem Wochenende der Langstrecken, Nürburgring-Langstreckenserie. Es gibt jetzt das eine oder andere, die eine oder andere Überschneidung mit seinen BMW-Commitments in der World Challenge, der Sprint World Challenge. Aber es, glaube ich, drei Termine stehen noch zur Auswahl, wo er tatsächlich zum Nürburgring gehen konnte. Er hatte zunächst mal gesagt, nein, er will es nicht machen. Nun hat sich das ja ein bisschen vereinfacht. Er könnte da also durchaus ein BMW, und das steht in den Verträgen drin, die er hat mit den Münchnern, ein BMW der kleinen Klasse fahren. Und es gibt Vorschriften, wie viele Runden er gefahren haben muss, Mindestrunden, und dann wird er das sicherlich machen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt, wobei er sich dann nicht ausrechnen sollte, dass er gleich dann im nächsten Jahr, sollte er den Permit kriegen, mit Max Verstappen wird mithalten können, denn der ist, was wir zwischen dem GT3-Auto ja auch gesehen haben, ist absolut Weltklasse. Also da wird Valentino noch am Anfang kleinere Brötchen backen müssen, aber es ist doch toll, dass als solche Superstars tatsächlich den ultimativen Reiz der Nordschleife, dass sie dem verfallen sind und sagen, das ist so geil, da muss ich hin, das will ich auch machen. Und selbst wenn ich da jetzt erstmal ein Rennen mit einem kleineren Auto fahren muss, das mache ich, weil es ist es mir wert. Das finde ich klasse, und das würde, nachdem wir dieses Jahr, Eddie hat es ja auch beschrieben, war ja vor Ort, hat da kommentiert, gesagt, das war schon ein Zuschauerrekord. Wenn der Rossi jetzt auch noch kommt und man tatsächlich einen Termin nächstes Jahr kriegt fürs 24-Stunden-Rennen, die sich nicht mit der Formel 1 überschneidet, dann wird der Max zurückkommen. Die Aufgabe für ihn ist noch nicht erledigt nach seinem Ausfall kurz vor Schluss. Der will das gerade rücken. Und da müssen wir, glaube ich, Karten nachdrucken, Eddie.
Ja, das glaube ich auch, und das freut mich natürlich, weil das bleibt natürlich ein absolutes Highlight in meinem persönlichen Terminkalender. Zumal zum vierfachen Formel-1-Weltmeister, zum neunfachen Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi, ja auch noch einer bei uns im Stream schon dieses Jahr live auch angekündigt hat, dass er auch den Permit machen will und auch kommen will, der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastian Ogier nämlich. So, und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 24-Stunden-Rennen in der grünen Hölle mit Max Verstappen, Valentino Rossi und Sebastian Ogier. Ich glaube, dann gibt's wirklich keinen Platz mehr in der Eifel.
Da brauchst du dieses, wie ist das, Race of Champions, oder? Wo alle dann zusammenkommen, und das brauchst du dann gar nicht mehr, wenn die drei dort schon am Start sind. Und dann, Eddie, hast du mich noch darauf hingewiesen, Sao Paulo, WEC. Warum wäre das ein Thema, über das es sich lohnen sollte zu sprechen?
Ja, erstmal, weil sie die BOP richtig gut in den Griff gekriegt haben. Das ist ja im Moment längst nicht in jeder Serie so. Dein Landsmann, zum Beispiel Thomas Breining in der DTM, hat sogar geäußert nach Nürburgring, dass er keine Lust mehr hat auf die aktuelle DTM. Bei BMW sieht das in der DTM auch nicht anders aus. Bei den Sportwagen haben sie es hingekriegt, denn im Ziel standen drei Marken auf dem Podest mit BMW, Ferrari, Ralf Corse und Cadillac. BMW hat gewonnen mit Magnussen, Marciello und Fantor. René Rast und Robin Freins führen die Fahrer-WM an, zusammen mit Kobayashi, Conway und De Vries im Toyota. Also die haben es geschafft in der Sportwagen-WM. War ein spannendes Rennen, drei Marken auf dem Podest, nur durch sechs Sekunden getrennt. Ja, und BMW mit einer Führung mit der Fahrer-WM. Also das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, und da hat man ganze Arbeit geleistet und das funktioniert.
Der Voice, welches BMW ist das? Ist das die Zentrale in München, die auch diese ganze WEC steuert? Sind das Untergruppen? Wäre das auch dieselbe Unit, die dann sagt, oder derselbe Vorstand bei BMW, der sagt, komm, MotoGP, wir versuchen es doch. Wie ist das bei so einem Konzern wie BMW geregelt?
Ja, es gibt BMW Zweirad, die da separat entscheiden und Eigenständigkeit, eigene Budgets haben. Und es gibt natürlich die Vierradfraktion BMW selbst. Es geht jetzt hier bei tatsächlich um Werkseinsatz mit dem BMW M Hybrid V8, den unter anderem Renny so erfolgreich fährt. Das war der zweite Saisonsieg für die Münchner. Und auch da muss man sagen, seitdem sie jetzt ein neues Einsatzteam unter Vertrag genommen haben, die belgische Truppe von WRT, die wir an dieser Stelle, Eddie und ich, schon öfter mal gelobt haben. Man sieht es eben auch, jetzt leiten den Sportwagen-Einsatz von BMW in der IMSA, in der US-Meisterschaft. Und plötzlich ist man da erfolgreich, nachdem jahrelang, über viele Jahre und mit vielen Millionen an Euro und Dollar BMW in den USA versucht hat, Fuß zu fassen mit dem Rahal-Team. Das hat alles nicht funktioniert. Jetzt ist eine neue Truppe da, die Mannschaft rund um den extrem engagierten Ex-Rennfahrer Vincent Voss, der auch als Teamchef exquisite Leistungen zeigt. Und jetzt mit WRT als Einsatzteam geht's wirklich richtig voran. Wie gesagt, zweiter Saisonsieg schon in diesem Jahr gegen die Werksarmaden von Toyota, gegen den Le Mans Seriensieger Ferrari. Es ist insgesamt eine tolle Serie, weil Cadillac vorne mit dabei ist, Aston Martin mit dem neuen Valkyrie, die dann großen Fortschritt gemacht haben. Alpine war dabei, die werden jetzt wahrscheinlich vom asiatischen Geely-Konzern übernommen. Also da spielen viele mit und auch die neue Genesis-Truppe, das ist die Luxusmarke von Hyundai, ist schon mit dabei, unter anderem mit Lotterer. Also es passiert wirklich unglaublich viel und Eddie hat völlig recht, man muss darauf hinweisen, 6 Sekunden nach insgesamt 6 Rennstunden in Sao Paulo auf dem Formel 1 Kurs Autodromo José Carlos Pace, das zeigt, dass die jetzt eine Menge richtig gemacht haben. Sie haben einen neuen Chef bei der FIA, der für die Langstrecke zuständig ist. Und der scheint tatsächlich ein paar richtige Weichen gestellt zu haben. Glaube auch, dass das jetzt aber so gut funktioniert, weil tatsächlich Porsche auch ein Statement gesetzt hat. Mit dem Rückzug letzten Jahres, mit Verweis auf die Unfairness der aktuell damals geltenden BOP. Das war natürlich klar ein Statement und das hat das gesamte Fahrerlager wie auch den Weltverband, die FIA, wirklich geschockt. Porsche hat es über Jahre versucht, immer wieder da Einfluss zu bekommen. Es hat einfach nicht geklappt. Sie sind immer vorgeführt worden, obwohl sie im letzten Jahr 2025 in Le Mans ein völlig fehlerfreies Rennen gefahren haben, haben sie wieder gegen Ferrari verloren und haben sie gesagt, so, jetzt haben wir so viel Geld verbrannt. Was uns versprochen wurde, Chancengleichheit, ist nicht mehr gegeben. Jetzt ziehen wir uns zurück. Und das scheint tatsächlich Auswirkungen gehabt zu haben, nicht nur personell, wie gesagt, mit dem neuen Verantwortlichen an der Spitze der Langstreckenkommission, sondern tatsächlich eben auch mit solchen Ergebnissen wie jetzt in Brasilien. Das ist gut, das ist schade. Schade ist nur dabei, dass Porsche nicht mehr mit dabei ist, aber vielleicht überlegen sie sich nochmal.
Ja. Eddie, was bringt das Wochenende für dich? Die MotoGP?
Ein freies Wochenende.
Ja, herrlich.
Man glaubt es kaum. Sommerpause in der MotoGP, noch kein Fußball in Deutschland, weil ja noch das WM-Finale kommt. Deswegen werde ich tatsächlich mal ein freies Wochenende haben. Habe ich rot angestrichen im Kalender.
Es sei dir absolut gegönnt. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Du bleibst noch dabei, denn Stefan Edel steht schon in den Startlöchern. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 770.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 770, Sportradio 360. Der Voice ist dabei geblieben. Dazugekommen ist in Landshut Stefan Ehlen von Formel1.de. Grüß dich, Stefan.
Servus in die Runde.
Bevor wir zum Sportlichen kommen, etwas Touristisches von mir. Ich war jetzt endlich in der Formel1-Ausstellung und bin absolut hin und her gerissen, ob ich die gut finde oder nicht. Stefan, warst du schon in München?
Ich war noch nicht in München, aber ich habe sie mir in Wien angeguckt und ich habe sie mir auch in Oberhausen angeguckt.
Okay, also kleiner Hinweis an die Veranstalter. 10 Meter von dieser Pineapple Park entfernt weiß man noch nicht, dass die Formel-1-Ausstellung dort stattfindet. Ja, das ist schon mal das erste Problem. Man muss den Eingang suchen. Okay, da kann vielleicht die Formel-1-Aussteller nichts dafür per se, aber es ist ein kleines bisschen schwierig und nicht wahnsinnig kundenfreundlich. Und die Ausstellung selbst Wir haben zwei Dinge haben mir sehr gut gefallen, ohne da jetzt viel zu spoilern. Das erste waren die Helme, die da ausgestellt sind, weil das einfach ein sehr schönes Bild abgibt und weil du, also was mir überhaupt nicht bewusst war, und ohne es zu spoilern, wie eng dieser Schlitz ist, durch den die Fahrer da rausschauen. Und das hat sich, glaube ich, noch verengt über die Jahre. Und das zweite ist natürlich das Chassis von Romain Grosjean, das ausgestellt ist. Das ist Wahnsinn eigentlich, wenn man denkt, dass jemand, der da drin gesessen ist, diesen Unfall überlebt hat. Und dann vielleicht noch ein zweieinhalb. Das Ding ist, wenn man sieht, wie früher die Chassis gebaut wurden. Dieses Stahlgestänge, ich glaube aus dem Jahr 1965, 66, da weiß, dass sich die Leute da reingesetzt haben. Das grenzt natürlich an absoluten Irrsinn. Und dann mit 250, 280 km/h gefahren sind. Also ich bin hin und her gerissen. Es war gut. Ihr habt mir beide gesagt, glaube ich, es ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Aber ja, man kann hingehen. Wenn man sich für die Formel 1 interessiert, kann man hingehen. Aber die Chassis, das hat mir echt zu denken gegeben, dass Jochen Rindt sich in sowas reingesetzt hat, zum Beispiel.
Ja, und dann sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass damals Sicherheit tatsächlich auf einem völlig anderen Niveau war, ein völlig anderes Verständnis dafür. Denn sie haben dann in den Rohrrahmen Chassis quasi direkt auch auf und vor dem Tank gesessen. Der Tank war direkt im Rücken der Fahrer, hinter dem Sitz und unter dem Fahrer. Weil das natürlich dann in dem Fall vom Rohrrahmen relativ zentral war. Das war aus der Überlegung her natürlich schon ein relativ sicherer Platz. Aber wenn der Fahrer tatsächlich dann auf dem Tank sitzt und den Sprit direkt im Rücken hat, das ist nicht so toll. Es hat sich Unglaubliches getan. Und im Vergleich dazu sind die heutigen Autos tatsächlich Weltraumtechnologie. Es ist gut. Und anhand des Wracks von Grosjean sehen wir tatsächlich ja, was inzwischen alles passieren kann und was so ein Chassis aushalten kann, wenn glückliche Umstände dabei sind. Man sollte tatsächlich aber immer noch im Hinterkopf haben, was wir oft genug an dieser Stelle auch betonen, Motorsport can be dangerous. Also wenn eine Verkettung von blöden Umständen ist, dann kannst du noch so viel passive Sicherheit haben. An der Rennstrecke, an den Autos, dann kann halt trotzdem was passieren, wie wir leider ab und zu mal immer wieder auch erleben müssen. Aber klar ist, es ist fantastisch und das sind Quantensprünge. Insofern glaube ich auch anhand dieser Situation so einen Zeitensprung zu sehen, diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte, ist diese Formel-1-Ausstellung tatsächlich jeden Besuch wert. Und wenn da tatsächlich keine Hinweise in der Nähe sind, müssen wir Herrn Söder mal anrufen und sagen, also Kommunikation ist doch eigentlich alles. Los, komm, mach ein paar Plakate hin, mach mal ein paar Hinweise hin. Also ich war auch in Oberhausen-Essen, wie der Stefan auch, und ich fand die Ausstellung sehr beeindruckend. Gerade für Nicht-Insider, aber eben auch für uns, glaube ich, hat es tatsächlich einiges zu bieten. Ich fand es überhaupt keinen negativen Punkt, dass er relativ klein überschaubar ist. Es wird wahnsinnig viel geboten auf relativ engem Raum. Und das ist diese Größe ist kein Defizit, finde ich, von dem, was er zeigt.
Also mein Fazit war auch noch, die deutsche Übersetzung ist manchmal jetzt nicht so spot on. Da hatten wir so ein paar Kleinigkeiten eingebaut zum Schmunzeln. Ansonsten ist es schon so, es wird sehr viel erklärt über die Formel 1, sehr anschaulich gemacht. Man sieht auch mal Dinge, die man sonst nicht sieht, in Getriebe oder Windkanalmodelle und so. Also da kann man sich schon drin verlieren, auch für Kinder geeignet. Ich habe meine zwei Zwerge auch dabei gehabt, die waren auch ganz baff. Natürlich kann ich allein mehr Zeit damit verbringen in der Ausstellung, das ist schon klar. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Und das sieht man auch mal wieder. Man muss zum Beispiel auch einfach mal ein Auto hinstellen. Immer wieder in den Räumen. Also ich rede jetzt nicht nur von Romain Grosjean und dem Unfallauto, sondern auch davon, dass ja in manchen Räumen einfach echte Autos stehen. Nicht viele, aber die da stehen, die sind umringt. Da werden Bilder gemacht, da werden Videos gedreht, da macht man ein Selfie und so weiter. Das schauen sich die Leute auch an. Das sage ich seit Jahr und Tag schon, auch an den Rennwochenenden der Formel 1, die alten Autos gehören einfach gezeigt. Das sind die Dinge, die Leidenschaft entfacht haben, irgendwann mal vor Jahren oder vor Jahrzehnten, da haben die Leute eine emotionale Bindung dazu, das muss man mindestens hinstellen, ausstellen, so wie in der Formel 1 Ausstellung oder sogar wie beim Red Bull Ring zum Beispiel bei der Legendenparade hin und wieder mal fahren lassen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und da hätte ich mir sogar noch ein bisschen mehr versprochen. Aber ich verstehe es auch, die Dinger sind verstreut über alle möglichen Museen in aller Welt und werden da rege auch ausgetauscht und dann geliehen für so eine Ausstellung auch in München beispielsweise. Insofern, ja, die sind halt nicht endlos verfügbar, aber es ist mal eine Gelegenheit, auch wirklich nah ranzukommen, so fast auf Armeslänge. Da stehen die echten Autos und man kriegt auch ein gutes Gefühl, was ist denn die Dimension von so einem Formel-1-Auto? Wie klein oder groß sind die wirklich und wie filigran? Und das macht die Formel-1-Ausstellung sehr, sehr gut, dass sie anschaulich macht, wie ist eigentlich die Formel 1?
Ja, also es stehen nebeneinander, in München stand zumindest nebeneinander, der Red Bull von Max Verstappen, ich glaube es im Jahr 2022 oder 2023, und der Benetton, mit dem Gerhard Berger zu seiner Zeit gefahren ist. Und das Auto von Verstappen wirkte um mindestens einen Meter länger, also was sich da getan hat. Und dann auch spannend natürlich dieses, ich war auch in jugendlicher Begleitung dort, und dieses Lego-Auto, das zusammengebaute Lego-Auto, da wusste, mit dem sind sie doch in Miami um den Kurs gefahren. Wo dann auch wieder ein Video ist und wo man sich denkt, okay, der einzige Trottel in dieser ganzen Formel-1-Welt ist Lance Stroll. Alle hatten Spaß und Lance Stroll irgendwie wieder verwöhnter kleiner Pinkel. Aber unsere Hörer merken schon, es tut sich sportlich nicht so wahnsinnig viel. Dabei steht am Wochenende Stefan Edelstedt, steht Spa-Francorchamps an. Und wer auch immer gewinnen wird, ist das größte Thema derzeit wirklich, ob Max Verstappen, wir sprechen jedes Jahr drüber, ob Max Verstappen vielleicht doch irgendwo hinwechselt. Ist das das einzige Thema, das die Formel 1 jetzt wirklich beschäftigt?
Also es bewegt zumindest sehr, sehr viele Leute. Das sehen wir auch anhand der Kommentare. Es ist wieder so, dass es eigentlich klar ist, vertraglich fixiert bis 2028 bei Max Verstappen, aber ein gewisses Restrisiko bleibt sozusagen, weil er halt Ausstiegsklauseln hat und weil bei Red Bull gerade ziemlich viel schief läuft, wahrscheinlich mehr schief als in der Vergangenheit, und gerade nach den zwei Abflügen, die er da gehabt hat in Österreich und Silverstone, ich glaube, die Zweifel sind größer denn je bei Max Verstappen, ob das so das Richtige ist. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele entscheidende Persönlichkeiten auch abgewandert sind zu McLaren, zu Aston Martin, unter anderem Adrian Newey als Chassis-Designer, und das hat, glaube ich, schon Spuren hinterlassen. Im Team, auch bei Max Verstappen sicherlich, der sich wirklich offenbar Gedanken drüber macht, ob es nicht anderswo vielleicht sinnvoller wäre. Er steht ja auch mit den neuen Regeln ein bisschen auf Kriegsfuß, hat ja auch schon mal laut drüber nachgedacht, überhaupt aufzuhören mit der Formel 1. Also ich bin mir sehr sicher, da ist was dran. Das ist nicht jetzt einfach nur Sommerpause füllen oder so, sondern das ist schon so, dass es nicht so klar ist, dass er 2027 wieder im Red Bull sitzt. Aber die Entscheidung, die muss er letztendlich selber treffen. Und ich gehe nur davon aus, wenn er signalisieren würde, ich hätte Interesse, woanders zu fahren, dann würden sich woanders auch Türen auftun. Selbst wenn da bestehende Verträge wären, weil wenn du einen Max Verstappen haben kannst, dann musst du ihn auch holen. Das ist auch das, was Marc Sucher unlängst bei uns gesagt hat im Gespräch bei Formel1.de. Ja. So nach dem Motto, das Schlimmste, was du haben kannst, ist ein Max Verstappen, der gegen dich fährt. Aber wenn du ihn bei dir im Team hast, dann schwächst du ja auch den Gegner sozusagen, der dann eben nicht Max Verstappen im Team hat. Also eigentlich musst du es machen. Und dementsprechend bin ich noch sehr gespannt, wie sich der Fahrermarkt dann noch drehen wird in den nächsten Wochen, weil ich halt eigentlich Max Verstappen für die Schlüsselperson. Sobald klar ist, bleibt der oder geht der wohin, dann wird relativ schnell der Rest passieren. Weil irgendeiner muss wahrscheinlich den Platz räumen für Max Verstappen. Das kann ein Topfahrer sein, der wiederum braucht dann auch ein Cockpit und so weiter und so fort. Also ich könnte mir vorstellen, der Sommer, der wird noch recht unterhaltsam.
Der Voice, jetzt ist Max Verstappen ja ein streitbarer Charakter. Aber kann man hier oder trennen die Teams hier Werk vom Künstler und sagen, das, was er mitbringt, ich meine, Michael Schumacher war sicherlich auch jetzt kein einfacher Charakter, aber ich glaube, jedes Team, das Michael Schumacher geholt hat, wusste, der testet halt, damals durften wir es ja noch, der testet so lange, bis unser Auto richtig, richtig gut ist, und dann nehmen wir dann möglicherweise irgendwelche anderen Dinge, die anstrengend sein könnten, in Kauf. Ist das bei Max Verstappen ähnlich?
Ich glaube nicht, dass es da eine große Anti-Haltung gibt, weil er einfach so überzeugt mit seinem Einsatzwillen, mit seiner Sensibilität für die Technik. Das war ähnlich, und da gibt es eine weitere Parallele zwischen Michael Schumacher und Max. Durch seine Klasse zieht er ja auch gutes Personal an. Also der Michael hat damals Jean Todt bei dem Versuch, Ferrari wieder zurück auf die Erfolgsspur zu bringen, eben auch Leute mitgebracht. Hat das mit Todt abgesprochen, aber wenn der Michael dann, und der hat tatsächlich ein paar Mal zum Telefonhörer gegriffen und hat Leute angerufen und hat gesagt, Ingenieure gleiche, wollt ihr nicht mit mir zusammenarbeiten, wollt ihr zur Ferrari wechseln, dann sagen die unter normalen Umständen ja, es ist doch klar. Und das ist bei Max ähnlich, der hat inzwischen so einen Mythos in der Formel 1, Was auch unterstrichen wird durch seine Ausflüge in andere Rennserien, was er da immer wieder zeigt, der ist momentan der Beste der Welt. Und wenn er einen bittet oder wenn er sagt, ich hätte gern den und den, dann werden wir alles versuchen hinzubekommen. Inzwischen ist es so, dass die Formel 1 natürlich ein bisschen zerfleddert ist, weil es sehr viel Möglichkeiten gibt, jetzt von anderen Teams auch was zu bieten. Wir haben unter anderem, und das war, glaube ich, auch ein Teilgrund, Stefan, für einige der Abgänge von Red Bull, die als Erfolgsteam ja fantastisch funktioniert haben, aber ein Teil war, dass du unter dem Budgetdeckel eben teilweise schon bei der Bezahlung aufpassen musst und keine Traumgagen auch an Technikern mehr zahlen kannst, um dann übers Jahr gesehen im Rahmen von der FIA zu bleiben. Und andere Teams konnten eben einfach mehr Geld bieten, konnten auch vielleicht andere Verantwortlichkeiten bieten und haben dann einem Chefingenieur einen technischen Direktorposten angeboten. Bei Newey war es am Ende sogar Anteile am Team von Aston Martin, das ihnen da entsprechend gelockt hat. Das war ja auch ein Grund. Also das ist ein weiteres Problem für dieses Schachspiel, wenn du so willst, der Figuren hinter den Kulissen. Ich glaube, dass momentan tatsächlich Red Bull sich ein bisschen sucht. Wird ja immer wieder auch gesprochen, wie sehr hat der Abgang von Christian Horner Red Bull geschwächt. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Person ist. Aber eben tatsächlich auch der Doktor, Dr. Helmut Marko, der als ausgleichende Figur da immer da war, auch das, der wird fehlen. Ich glaube, mein Eindruck, Stefan, ist, dass die sich noch nicht richtig gefunden haben. Es gibt eine Menge neues Personal. Es gibt mit Sicherheit auch eine Menge Ingenieure. Und bei einem Team von 2000 Leuten ist die Niederlage nie die Schuld eines einzigen. Das ist klar. Aber klar ist, dass das einfach noch nicht so richtig funktioniert. Wir haben... Jetzt ist das Team auch unter Druck, um zu delivern, um dem Max zu zeigen, hey, bleib doch bei uns, weil wir versuchen wirklich alles, um es dir recht zu machen. Es ist eine schwierige Zeit und insofern glaube ich, nicht nur der Fahrermarkt ist jetzt gerade interessant und die Frage macht, was Max Verstappen, sondern wir haben, glaube ich, auch eine Silly Season, was Personal hinter den Kulissen angeht. Die sind in keiner beneidenswerten Situation, Red Bull, klar, sie sind unter Druck und sie müssen jetzt was zeigen. Das ist wahrscheinlich auch ein Teilgrund, warum es jetzt mit diesem beweglichen Heckflügel, den Einsatz forciert haben, der ganz offenbar noch nicht 100% verstanden wird, wie in Spielberg im Qualifying gesehen, wie jetzt auch kurz vor Schluss in Silverstone beim Grand Prix zu sehen. Es ist schwierig, aber das ist das Spannende auch an der Formel 1. Es ist ja nicht nur eine Frage. Es gibt eine Menge zu berichten und das ist... gut für uns hier, das ist gut für Stefan und die Formel 1 Website. Wir haben jede Woche neue Themen, die eine Menge Fans offenbar ja auch beschäftigen, ob nun Rennen ist oder eben nicht.
Am Wochenende ist Rennen. So, und Ferrari hat doch etwas erstaunlich und gar nicht mal so unsouverän in Silverstone gewonnen mit Charles Leclerc. Wird die Weltorder, Stefan Edel, an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps wieder die richtige Weltorder sein, sprich Mercedes vor Mercedes und dann schauen wir mal.
Ich gehe fest davon aus, dass das Imperium zurückschlägt, dass die Silberpfeile wieder vorne mit dabei sein werden. Aber ja, es ist nach den letzten zwei Rennen schon so interessant, dass man das Gefühl hat, ja, Ferrari ist zumindest auf Tuchfühlung wieder dran. Ne? In Silverstone, die ganze Sache hat natürlich insofern eine kleine leichte Färbung drin, weil wir nicht wissen, was passiert wäre, wenn der Kimi Antonelli unter normalen Umständen hätte durchfahren können. Hätte denn Charles Leclerc vielleicht noch gekriegt, ja oder nein, das bleibt so ein bisschen offen. Insofern springe ich jetzt noch nicht ganz auf den Euphoriezug bei Ferrari. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die wirklich gute Fortschritte gemacht haben. Es ist aber halt auch so dieses Jahr, dass sich extrem viel hin und her bewegt, je nachdem, welche neuen Teile da im Einsatz sind. Und das verschiebt das Kräfteverhältnis doch sehr dramatisch in die eine oder andere Richtung. Und gerade vor der Sommerpause wird es nochmal neue Teile hier und da geben und Spa ist dann auch nochmal ein bisschen heikel, was die Energie angeht, was das Energiemanagement angeht, weil es da so eine lange Volllastpassage gibt, im Prinzip im ersten Sektor und dann im dritten Sektor auch nochmal, da kann man zwischendurch nicht rekuperieren. Und was das bedeutet, das haben wir ja schon in Silverstone gesehen, da waren ja die ersten Rennrunden auch völlig blankes Chaos und im Sprint war das auch schon so, dass man da gemerkt hat, hoppla, die sind da völlig unterschiedlich eingestellt eigentlich. Das kann tatsächlich in Spa auch passieren und dementsprechend, das ist so eine kleine Fahrt ins Blaue, weil halt noch mehr unklar ist als in den Jahren zuvor. Und ja, die einzige Konstante, die man nennen kann, ist halt, der Mercedes war bisher immer schnell. der war immer schnell, immer mindestens gut für ein Podium. Das hatten die anderen Teams, auch Ferrari, einfach in dieser Form nicht. Deswegen würde ich ganz klar sagen, Favorit ist Kimi Antonelli. Mit Abstrichen vielleicht auch George Russell, wenn er es denn zusammenkriegt. Und das ist vielleicht aus Mercedes-Sicht das größte Fragezeichen, neben der Zuverlässigkeit, weil die war zuletzt auch nicht so besonders gut, muss man sagen. Insofern, Ferrari hat breite Brust nach Silverstone, die haben die Zuverlässigkeit, die sind schnell und sie haben jetzt ein paar Mal unter Beweis gestellt, wenn Mercedes strauchelt, dann sind sie zur Stelle. Das spült sie quasi als Außenseiter ein bisschen rein in die Weltmeisterschaft.
Und da sage ich, wenn Stefan Edel mir blankes Chaos verspricht, sage ich, sign me up, das möchte ich sehen. So, wir sehen uns das natürlich.
Es soll regnen. Es soll regnen am Wochenende, ja, zumindest teilweise. Ich möchte es nicht in Regenrennen versprechen. Ja. Aber es könnte ein paar Tropfen geben.
Ja, also dieses Zwei-Runden-Rennen damals hinter dem Safety-Car, wo es so geregnet hat, das ist schon ein dramatisches Erlebnis gewesen. Das brauche ich nicht nochmal.
So stimmt es nicht.
Okay. Stefan de Vos-Heinrich und Stefan Edel, danke euch. Oder de Vos, hast du noch was?
Für mich stellt sich die Frage jetzt am Wochenende weniger, ob jetzt Silber oder Rot, sondern meine Hauptfrage ist eigentlich aus dem tiefsten Herzen eines großen Rennsportfans, verliert Eau Rouge mit den neuen Formel-1-Regeln ein bisschen weiter an Mythos? Ist es jetzt nur noch einfach zu fahren, Stefan? Das ist schon eine ziemlich entscheidende Frage. Man hat ja nun wirklich viel getan von der FIA, um unter den gegebenen Möglichkeiten und von der Formel 1 Association den gegebenen Möglichkeiten tatsächlich ein bisschen mehr Leistung den Teams doch zu geben. Aber Eau Rouge war fahrisch eigentlich immer das eine der ultimativen Stellen im gesamten Formel 1 Jahreskalender. Und ich habe so leider ein bisschen die Befürchtung, nach dem, was wir in Silverstone schon gesehen haben, dass das jetzt auch ein bisschen die Spannung aus dieser Passage rausnimmt.
War in Silverstone auch schon so, muss ich sagen, ja, und möchte da eine kurze Rückblende noch geben. Und zwar haben ein gewisser Jacques Villeneuve und ein gewisser Ricardo Zonta 1999 in Spa mal gewettet, wer denn direkt in der ersten Runde in Eau Rouge voll am Gas bleiben kann. Das Ende waren zwei kaputte Autos und damals war aber die Eau Rouge-Redillon den Hügel hoch einfach noch eine Kurve, die ging halt nicht so ohne weiteres voll. Heute, beziehungsweise in den vergangenen Jahren, war es so, das ist problemlos möglich. Ja. Selbst mit leeren oder mit vollen Tanks spielt keine Rolle, das geht schon. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, das neue Reglement wird das noch etwas verschärfen, beziehungsweise wird die Kurvenkombination da entschärfen. Aber ja, wir werden es uns anschauen, dann können wir nächste Woche darüber philosophieren, ob es jetzt gut war oder nicht so toll.
So ist es.
Wir werden uns hineinfühlen in die Fahrer und schauen, ob die Kompression noch so ist, wie sie immer war. Danke! Stefan Edel, danke de Vos. Kurze Pause in der Big Show 770.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 770 und ich freue mich, dass Johannes Knut ein paar Minuten Zeit für uns hat von der Süddeutschen Zeitung. Grüß dich, Johannes.
Ich grüße euch alle. Freut mich auch.
Wenn man hört, dass die nordische Kombination aus dem olympischen Programm der Winterspiele gestrichen wird, dann denken wir, okay, dann ist es quasi Berufsverbot. Und dann zwei Minuten später denken wir, Moment, es gibt ja noch die Weltcup-Wettbewerbe und es gibt auch noch die Weltmeisterschaften. Da werden sie nach wie vor meinem Verständnis nach starten. Aber was bedeutet das in Schilling? Oder auch in D-Mark? Wenn eine Sportart nicht mehr olympisch ist, dann abgesehen von diesem Exposure, wie wir Franzosen sagen, fehlt ja dann wahrscheinlich auch ganz viel Förderung durch den DOSB in Deutschland zum Beispiel. Was passiert mit dieser Sportart?
Ja, du hast ja die Antwort in bewährter Manier, bist du schon sehr selber entgegengehüpft und gelanglauft, weil das Problem wird sein, dass diese Sportart natürlich weiter existiert. Nun kann man sagen, naja gut, es gibt einen Haufen Sportarten, die existieren weiter, ohne dass sie olympisch sind. Das ist alles völlig richtig. Nur wenn du natürlich deinen Sport ganz darauf ausrichtest, dass er eben alle vier Jahre im olympischen Programm aufscheint und du auch entsprechend davon natürlich damit kalkulierst, dass die Kadersportler, die Stützpunkte, jetzt nur mal auf Deutschland bezogen, das ist fast richtig. Es ist nicht der DOSB, der die Gelder bezahlt in erster Linie, sondern das Bundesinnenministerium in dem Fall.
Okay.
Zumindest die Förderplätze finanziert. Also das sind ja, beziehungsweise das ist auch wieder nicht richtig, es ist ja gar nicht mehr das BMI zuständig, sondern das Kanzleramt. Aber der Bund als Ganzes bezahlt natürlich oder indirekt zumindest über, wenn jetzt ein Sportler zum Beispiel bei der Landespolizei oder beim Zoll angestellt ist, bei einer Förderstelle, dann sind das natürlich dann die jeweiligen Behörden, aber irgendeine Art von Steuergeld fließt natürlich dort rein und wenn ich meinen Sport ganz darauf ausrichte, dass ich davon abhänge und das auf einmal nicht mehr fördert, dann muss ich natürlich das ganze System umstellen, anders als jetzt keine Ahnung, Buhl oder Paddle oder was auch immer, die aus sich heraus natürlich auch gewachsen sind und nicht vor 100 Jahren ins olympische Programm gestoßen sind und entsprechend natürlich auch die Strukturen geschaffen haben, dass es auch so sich trägt. Und das ist jetzt die ganz, ganz große Gefahr natürlich, weil wir müssen schon so ehrlich sein, auch wenn bei Olympia oder auch bei Weltmeisterschaften die nordische Kombination sicherlich ihr Publikum hatte und auch die FIS hat ja dann auch sofort Bilder veröffentlicht von groß gefüllten Stadien. Im Alltag, gerade auch in den Weltcups, boah, da glaube ich, wenn wir da ganz ehrlich sind, da sind die meisten Standorte jetzt nicht überlaufen. Ja, und wann warst du das letzte Mal bei einem nordischen Kombinationswettkampf? Also
auch schon zwei, drei Tage her.
Zumindest, ich hätte es mir in Mailand vielleicht sogar angeschaut, wenn es nicht irgendwie 500 Kilometer weiter weg von Mailand gewesen wäre, in Predazzo irgendwo. Aber also es ist schon so, dass die Sportart schon seit einer Weile ihre Probleme hat und schon auch die FIS, der Weltverband und auch die Veranstalter sich fragen müssen, haben wir wirklich alles dafür getan? Es ist halt, auch wenn wir ganz ehrlich sind, es ist beschränkt auf ein gewisses Publikum von Sportler wie Athleten auch. Das haben andere Sportarten auch das Problem. Wird natürlich jetzt hochspannend sein, wie es mit Sportarten geht, die eben durchaus nicht ganz unähnlich sind. Also gewisse sowohl im Sommer als auch im Winterprogramm wird das sehr interessant zu sehen sein. Das wird wahrscheinlich deine, um dann eine Anschlussfrage gleich auch schon mal mit zu verschlucken. Und ja, die, also für den Sport als solcher ist es wirklich schwer, weil er war natürlich immer ja abhängig von diesem olympischen Status und allein in Deutschland, wenn man sich jetzt mal das anschaut, der Deutsche Skiverband kriegt ja durchaus tatsächlich eher weniger Geld vom Bund, weil er halt sich selber trägt über seine Sponsoren. Nur damit hat er sowieso schon solche Sportarten natürlich querfinanziert. Und wenn jetzt dieser olympische Status wegfällt, dann muss er sich natürlich auch ganz genau fragen, können wir das überhaupt übernehmen? Können wir das weiterhin querfinanzieren? Macht das der Weltverband? Wie regeln wir die ganzen Internate oder auch Stützpunkte, an denen ja weiterhin irgendwie Kombinierer sein sollen? Und vor allem auch in der Ausbildung, ja, nicht alle werden ja Skispringer, manche gehen in den anderen Zweig rein. Also das alles gerät jetzt ins Wackeln, dieses ganze Konstrukt. Und also die NOKO wäre nicht der erste Sport, die, nachdem sie mal aus dem Programm gekippt wurde, nicht wieder zurückfindet. Also da glaube ich schon, dass da ein Ökosystem angegriffen wurde, das ohnehin schon nicht so wahnsinnig top fit war, wenn man ganz ehrlich ist. Und wenn man dann den Stecker zieht und dann sagt, naja, in 8 Jahren könnte ja wieder olympisch sein, da habe ich so meine Zweifel. Und natürlich wird es jetzt bei Weltmeisterschaften weiterhin auftauchen, aber auch da muss man mal gucken, wie viele sich dieses Zuschussgeschäft auch noch leisten. Also weniger jetzt an Veranstaltern, aber auch an Nationen. Das wird spannend zu sehen sein.
So, ich würde natürlich, das weißt du, das wissen alle, die uns hier seit 2011 zuhören, ich würde sofort alle Rodel- und Bob-Wettbewerbe streichen, aus mehreren Gründen. 8 Zuschauer, da ist jede nordische Kombination ist besser besucht als die Bob-Wettbewerbe. Und natürlich die ökologische Situation mit dieser Bobbahn. Haben die Bobsportler einfach eine größere Lobby? Ist es dem IOC wichtig? Weil die müssen ja auch Programm bieten. Und wenn du zuerst die Rodler hast und dann die Bobfahrer, dann sind ja schon mal 10, 12 Tage super abgedeckt, wo du sagen kannst im Fernsehen, naja, okay, die Skifahrer machen Pause, Eiskunstlauf fängt erst am Abend an, aber wir hätten hier den Viererbob für euch und dann haben wir auch noch den Einserbob und den Zweierbob sowieso. Ist das mit ein Grund, warum Bob nicht zur Disposition steht?
Ich würde gar nicht mal sagen, dass es gar nicht zur Disposition steht. Also es gab jetzt vor einer Weile auch schon mal Berichte, der Duncan McKay, ein britischer Journalist, der viel auch früher bei Inside the Games oder der, glaube ich, diese Seite sogar geschaffen hat, bevor sie jetzt weiterverkauft wurde. Also einer derjenigen, die da sehr firm sind in diesem im Business, im Sport, in der sportpolitischen Ecke. Der hat schon vor einer Weile, ich glaube, das war sogar rund um Mailand Cortina 26 berichtet, dass das durchaus auf einer Liste steht, die zwar nicht offiziell ist, aber doch zumindest von einigen IOC-Mitgliedern sehr ernsthaft darüber nachgedacht wird, wie nachhaltig das alles ist, weil du hast recht, es ist immer jedes Mal ein Riesenaufwand, diese Bahn zu bauen, zumindest wenn man in neue Märkte gehen will. Siehe China, Korea 2018, 2022. Selbst jetzt, das war natürlich mehr eine Schuld der Italiener, die unbedingt auch eine eigene Bobbahn haben wollten, aber auch da haben sie ja wieder extra wieder noch eine in Cortina da reingepflanzt, statt jetzt irgendwelche bestehenden zu nehmen. Also du begrenzt die Zahl der Ausrichter natürlich auch, weil du immer jetzt eigentlich gucken musst, wo gibt es das schon? Weil sonst muss ich ja wieder was Neues bauen. Dann ist die Stichwort Universalität, das ist ja was der nordischen Kombination vorgehalten wurde. Es ist einfach, auch wenn natürlich, wenn man sich jetzt mal die Ergebnislisten anschaut, die Verbreitung ist schon nicht so schlecht. Ich glaube, da wird auch viel nachgeholfen, so ein bisschen wie in der Formel 1, wenn ja Ferrari und dann immer die seine Motoren, das Vorjahresmodell an Sauber und so weiter weitergereicht hat. Da wird, glaube ich, auch viel mit den Schlitten helfen, die großen Nationen den kleineren, damit die einen Wettkampfbetrieb haben. Sowas wie Cool Runnings, Jamaika, das sind natürlich so Wohlfühlgeschichten, die hat man jetzt in der nordischen Kombination nicht so häufig gehabt, glaube ich. Eher schwierig mit. Wobei wäre eigentlich mal ein interessanter Ansatz gewesen.
Ja, du musst aber jemanden finden aus einem Land, das keine Tradition hat, der sich die Schanze runtertraut.
Und es gibt doch immer diesen eingeölten Langläufer aus Samoa, der immer bei allen möglichen Wettbewerben startet. Den könnte man doch mal die Schanze runterschicken eigentlich. Aber es geht ja eben auch darum, wie viele Nationen gewinnen vorne die Medaillen. Und da sieht es dann schon wieder ein bisschen dünner aus. Ich glaube, der große oder der Vorteil, den die Sportarten gerade noch haben, ist, dass sie sagen können, ja, unsere Wettkampfstätte ist teuer, aber wir haben halt eben unsere Bahn, die werden nachgenutzt. Und natürlich, das ist der Riesenvorteil, sie teilen sich eine Wettkampfstätte. Also sie brauchen nicht wie die Parallel-Snowboarder einen eigenen Hang, auf den man extra präparieren muss, auch wenn der jetzt nicht riesig ist, sondern sie haben natürlich diese Bahn komplett ausgelastet. Und das ist noch so was funktionieren kann. Aber wir haben jetzt ja auch gesehen, sie gucken jetzt schon drauf, also das IOC guckt jetzt schon zunehmend drauf, und das ist durchaus schon ein Unterschied zu Thomas Bach, wo dann doch jeder immer noch über seinen Lobbyieren in dem Hinterzimmer dann es doch irgendwie geschafft hat, noch den Sport drin zu halten. Mit keine Ahnung welchen Absprachen, will ich gar nicht wissen. Aber das scheint jetzt doch ein bisschen schwieriger zu werden, und sie schauen doch sehr, sehr genau drauf, wie populär ist der Sport? Also jetzt mal in unsere Branche übersetzt, welches Thema verursacht Lese- und Klickzahlen und Zugriffe und welches nicht? Mal etwas sehr simplifiziert. Und wenn das jetzt wirklich, wenn sie das jetzt durchziehen, wenn, ein großes Wenn, aber wenn sie das konsequent durchziehen, dann wird es schon interessant, dann werden doch noch einige Disziplinen wegfallen. Das ist ja auch das Interessante, dass es gar nicht mal der ganze Sport sein muss, sondern auch zum Beispiel jetzt auf den Sommer genommen, die Leichtathletik natürlich nicht zur Disposition steht, aber durchaus einzelne Unterdisziplinen, wie das Gehen. Das wird interessant, weil auch das ist hat ein sehr überschaubares Publikum schon seit Jahren. Es weiß auch jeder Leichtathlet, dass das eine absolute Nische ist. Und da bin ich schon noch sehr gespannt. Um das jetzt den letzten Gedanken zu Ende zu führen, wenn du natürlich einen wegnimmst von den Bob- und Eissportarten, dann wird natürlich auch das Argument für die anderen dünner. Weil dann hast du am Ende nur noch eine Bahn für nur noch die Rodler oder die Bobfahrer. Also eigentlich müsste man nach der Logik, die das IOC anlegt, oder das ist zumindest mein Eindruck, so wie sie es auslegen, wenn müsste man eigentlich alle oder gar keinen anfassen. Beziehungsweise wenn man einen anfasst, dann schmälert man auch die Chancen für die anderen. Von daher, das sehe ich eigentlich gerade noch die größte Chance für die Disziplin, dass sie sich verbünden und dass sie in so einem Verbund halt auftreten. Aber spätestens ab 2034, also ich meine, für Salt Lake City, da gibt es schon eine Bahn, das wäre irgendwie sehr, sehr merkwürdig, die nicht zu nutzen. In Park City kann man immer sagen, ja, hier 2-2, Nachhaltigkeit haben wir ja genutzt. Aber ab 38, das wird spannend.
Vielleicht ist Kirsty Coventry 2038 auch noch immer IOC-Präsidentin. Ganz sicher werden aber die Russen dabei sein, wahrscheinlich. Oder auch nicht, aber diese Entscheidung. Und wie hat sie das gesagt? Es entspricht der Logik des IOC, dass Sportler nicht für die Politik ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden sollen. Das wirft mir ganz viele Fragen auf, weil ich dachte ja, dass die russischen Sportler zumindest vom IOC wegen der Dopinggeschichte in Sochi gesperrt sind, aber dann ist es vielleicht doch die Politik. Und die zweite Gedanke, den ich da dazu habe, es soll ja auch Länder geben, die ganz aktuell gerne mal einen Krieg beginnen, die für das IOC vielleicht noch wichtiger sind, nicht vielleicht, sondern ganz sicher viel, 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 viel wichtiger sind. Und nicht, dass sich die Regierung des betreffenden Landes um irgendwas scheren würde. Aber das ist nur so ein Hintergedanke von mir. Es ist also wieder, es ist alles möglich im Sport, würde ich meinen.
Ja, das war es ja im Grunde bis dahin auch. Ich glaube, Kirsty Coventry hat jetzt nur das zurückgedreht, was sowieso vorher immer schon galt. Nur, dass sie es jetzt halt quasi komplett durchsetzt auf alle anderen Länder auch, dass es eben, dass man alles nur noch auf einen gemeinsamen Länder bringt. Es war ja, wie du schon richtig sagst, es war ja immer möglich, beziehungsweise es wurde immer so ausgelegt, wie man es gerade braucht. Entweder wir sind komplett neutral, wenn es zum Beispiel darum ging, Menschenrechtsvergehen oder Probleme in China anzusprechen, einem der olympischen Gastgeber der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, weil man diesen Markt unbedingt halten wollte. Und dann, wenn es Eingriffe gibt bei anderen kleineren NOKs, zum Beispiel in Kuwait war das ja lange, wenn einem da irgendjemand oder irgendeine alte Allianz nicht mehr genehm ist oder unbequem wird, dann greift man da halt durch. Also jetzt mal ein ganz fiktives Beispiel weitergedacht. Ist natürlich alles total neutral und den Regeln entsprechend abgelaufen. Genauso wie wir es in der FIFA sehen. Ja, da wird massiv eingegriffen, wenn sich in Nepal irgendwelche Regierungen einmischen, wenn der US-Präsident anruft. Vielleicht hat ja dieses Land in deinen Vorüberlegungen gerade eine Rolle gespielt. Ist das alles überhaupt gar kein Problem. Und was ich besonders lustig finde, ist, dass es dann heißt, naja, wenn sich jemand bei der Ethikkommission beschwert, dann gucken wir uns das an. Wenn nicht, dann ist es uns auch egal. Also es ist eigentlich, im Grunde wird dieses Motto, unser Geschäft ist Sport, das war ja immer schon ein großes Thema. Das wird jetzt komplett nochmal verschärft dargelegt. Aber wir sehen ja auch, es hat überhaupt das Interesse ist ja, man muss natürlich auch, das eine ist, was man vorne dran schreibt, welchen Grund man angibt, das andere sind ja die tatsächlichen Realitäten, die es gibt. Und weder ist die Realität hat sich geändert auf Russland, auf die politische Situation, siehe Krieg, siehe die Ausschlussgründe, die damals genannt wurden, nämlich weil Russland vier ukrainische Regionen annektiert hat. Das hat es ja nach wie vor getan. Sie haben nur einfach jetzt den formellen Grund, nämlich dass diese Regionen in das russische Sportsystem eingegliedert sind, haben sie beseitigt. Es ist ein reiner Behördentrick. Und damit konnte jetzt Kirsty Coventry sagen, na gut, dann ist die Grundlage gegeben, dass wir sie auch formal wieder eingliedern, also das russische Olympiakomitee in dem Fall. Aber wir müssen ja nur mal schauen, also es ist ja einfach, der Wunsch ist ganz klar erkennbar da, dass sie wieder dabei sein sollen und dem wird dann alles untergeordnet, auch genauso wie an anderer Stelle Gründe eingerichtet werden dafür, dass jetzt Sportler mit abweichenden Geschlechtsmerkmalen, also DSD-Athletinnen, nicht mehr mitmachen sollen. Das war natürlich immer schon, die Leichtathleten haben das vorgemacht, das IOC hat jetzt nachgezogen. Warum hat es das gemacht? Ja, zum einen sehen große Teile des Sportfelds so, dass es einfach nicht sein kann, wenn Athletinnen, die womöglich große Vorteile haben, zum Beispiel im Frauenboxen, siehe Paris 24, antreten. Aber natürlich ist es vor allen Dingen ein Problem, weil dann sonst 28 in L.A. du ein Riesenproblem mit dem nächsten Gastgeber kriegst, nämlich Donald Trump, die einfach dann schon gesagt haben, solche Athleten lassen wir nicht rein. Und bevor man diese Debatte riskiert, biegt man dann einfach die Politik zurecht. Und ja, es ist natürlich bei Russland nochmal zu Ende gedacht, ich tue mir da auch so immer noch so ein bisschen schwer. Ich glaube schon, dass es das aufrichtige Interesse ist von Kirsty Coventry, dass sie sagt, ich will mich da komplett raushalten. Ich laviere da auch nicht rum, indem ich irgendwie das mal so mache, mal so mache. Thomas Bach hat das ja immer so sich hingedreht, wie er es gerade brauchte. Aber man macht sich natürlich umso mehr lächerlich, weil zu behaupten, Sport ist keine Politik, unser Geschäft ist Sport und mit Politik haben wir nichts zu tun, das kannst du 2 Minuten durchhalten, dann fällt es dir wieder auf die Füße. Weil du kannst dich ja nicht von der Welt abkapseln, in der du lebst. Das werden wir in L.A. wieder sehen mit den Einmischungen. Und da so eine Art sportpolitische Sonderverwaltungszone einzurichten, das hat noch nie funktioniert. Und das wird auch künftig weiter die Spannung erhöhen, weil die Verwebung von Sport und Politik nimmt ja nicht ab. Im Gegenteil. Von daher ist das im Grunde ein sehr verzweifelter Versuch, das irgendwie etwas abzuschotten, was man gar nicht abschotten kann. Und ja, das ist jetzt ein sehr weiter Gedanke, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Wahlhilfe oder sonstige Mithilfe von russischen Funktionären in den vergangenen Wochen und Monaten oder Jahren auch noch an der einen oder anderen Stelle erfolgt ist, die jetzt vielleicht eingelöst wird. Das sind natürlich alles nur Hanebüchen, Unterstellungen ohne jegliche Substanz.
Ja, absolut, absolut.
Aber auch das werden wir nie erfahren. Aber ich denke, am Ende stehen die Handlungen für sich. Ich glaube nur als allerletzten Gedanken, man kann natürlich auch da die Kriege sehr schwer vergleichen. Und da, das ist vielleicht der einzige Punkt, an dem ich ein wenig Verständnis habe für den Sport, wenn er sagt, wenn wir jetzt anfangen, die alle Konflikte in der Welt zu betrachten, dann
das Teilnehmerfeld bei der.
Richtig, nur andererseits muss man auch sagen, wie viele Konflikte auf der Welt gleichen wirklich einem Überfall eines Systems, eines Landes auf ein anderes. Ich glaube, da wird es dann auch schon ziemlich einsam rund um Russland herum. Und wenn man dann anfängt, irgendwelche, ich sage jetzt mal überspitzt, Drogenbandenkriege in Honduras damit gleichzusetzen, wie es das IOC gefühlt vor einer Weile mal getan hat. Also ich glaube schon, dass sich da Lösungen finden lassen würden. Es gab es ja auch in der Vergangenheit. Siehe Südafrika, siehe Jugoslawien etc. pp. Und von daher, ja, es wird weiterhin so hanebüchen und weitergehen, wie es jetzt auch schon lange weiter ging, nur hat das IOC sich jetzt quasi noch in der Charta eine Grundlage geschaffen, dass dieser Widerspruch noch deutlicher zutage gefördert wird. Wie es dann wieder angewendet wird, wird dann auch spannend, weil auch das ist ja dann die Frage, wie man das durchsetzen will. Aber ja, also dass in LA 28 die russische Flagge wehen wird, darauf würde ich ein paar Rubel setzen.
Ich nur ein paar Kopeken. Wie wir alle als Währungswissenschaftler wissen, das ist der kleine hässliche Bruder des Rubel. Aber wer den Kopeken nicht ehrt, ist den Rubel nicht wert. So schaut's nämlich aus. Danke, Johannes. Kurze Pause in der Big Show 770. Die heutige Ausgabe der Big Show von Sportradar 360 wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.